Das Pottkästle. Oberschwaben, Allgäu entdecken. Folge für Folge die Region und ihre Menschen erleben. Lasst uns gemeinsam Urlaub im Kopf machen.
Kulinarik, Genuss und Gastfreundschaft werden in Oberschwaben-Allgäu großgeschrieben. In unserer heutigen Folge begibt sich Podcastle-Moderator Thomas Strobel gleich zu Beginn an einen sehr besonderen Ort, der Heimat für Slowfood ist und das mit einem weitgereisten Mann aus Oberschwaben, Simon Kaiser. Er ist Inhaber und Küchenchef des Restaurants Esszimmer in Mittelbiberach und bringt uns die besonders genussvolle Küche aus unserer Region näher und erklärt, was innovativ genießen heißt. Und wir hören jetzt mal rein.
Simon, wir sitzen hier und heute mitten in Oberschwaben, nämlich in Mittelbiberach, in deinem Restaurant Esszimmer, an einem wunderschönen, großen, gemütlichen Holztisch. Du bist Inhaber und Küchenchef dieses Restaurant und bezeichnest dein Restaurant als Genusswerkstatt Oberschwabens. Erzähl uns mal ein bisschen was. Seit wann gibt es das Esszimmer und was ist Besondere am Esszimmer?
Uns gibt es tatsächlich seit 11 Jahren mittlerweile. Wir haben uns so ein bisschen Stück für Stück weiterentwickelt, haben angefangen mit einer Sportgaststätte und haben hier wirklich Wurstsalate, Vesperplatten und so weiter gebastelt, aber immer mit dem gewissen Anspruch, die Regionalität voll mit einzubinden und handwerklich perfekt zu arbeiten. Und dann kam so eins zum anderen. Meine Frau kam dazu, wir haben umgebaut, wir haben das erste Geld in die Hand genommen, haben uns mehr und mehr zu einem Restaurant entwickelt und haben uns verschiedene Standbeine aufgebaut. Also Catering kam dann dazu, vor 3 Jahren ein Biergarten, der Freisitz und hier und da mal eine Kochshow, auch ab und zu mal so eine kleine feine Verkostung im Haus oder ein Event. Und jetzt sind wir einfach breit aufgestellt und sagen zu Recht, wir sind eine Genusswerkstatt. Ja.
Genusswerkstatt, warum?
Na gut, weil ich finde, es hat was Handwerkliches auf jeden Fall. Und ich sehe uns, also das ganze Team, die ganze Mannschaft als Handwerker und wir sind mit Herzblut an unseren Produkten und an dem, was wir machen und verkochen den ganzen Tag. Und das ist auch so ein bisschen dieses Bild von dem Beruf, das wir widerspiegeln möchten. Ja.
Jetzt bist du im Laufe deiner Karriere erst in viele Küchen rumgekommen. Du warst auf der Burg Staufeneck, du warst auf Sylt, du warst im Salzburger Land, in München. Meist oder eigentlich immer warst du dort in Sterneküche unterwegs. Was hat letztendlich den Ausschlag gegeben, dass dich's wieder hierher nach Oberschwaben verschlagen hat?
Also ich bin natürlich hier aufgewachsen und auch mit der Küche groß geworden, was natürlich einen starken Einfluss hat auf das eigene Kochen, auf das eigene Handwerk. Und ich bin doch auch sehr begeistert von der schwäbischen Küche. Und man merkt das natürlich auch an unserer Speisekarte. Ich mag hier sehr gern die Nähe zum Produkt. Ich erinnere mich zuletzt an die Station in München. Da ging es dann darum, wo kriegen wir denn unser Fleisch her? Ja, wir bestellen das mal. Ja, wer bringt denn das Fleisch? Ja, es kommt halt am Dienstagmorgen, aber es ist halt dann so da und man hat diesen Bezug nicht. Und hier in Biberach, jetzt Oberschwaben, eben wie wir aufgestellt sind, mag ich sehr die Nähe zum Landwirt, zum Erzeuger und genau diese Art von Küche. Das ist so das, was mich begeistert und wo wir uns super wohlfühlen eben.
Das heißt, du kennst aber auch alle deine Lieferanten?
Fast. Also wir haben natürlich, ohne einen Großlieferant kommen wir nicht aus, das ist ganz klar. Aber natürlich spiegelt sich da ein bisschen so das Problem Winter, Sommer auch. Im Winter tut man sich ein bisschen schwer mit den Heimischen, im Sommer sind wir super stark, wobei der Jäger wieder im Winter aktiv ist. Also wir pflegen unser Netzwerk sehr und haben ein schönes. Und es ist auch eine sehr vertraute Basis, was einfach auch sehr, wie soll ich sagen, sie bieten uns einen sehr großen Spielraum, kreativ zu sein mit den Produkten, die hier entstehen.
Das heißt im Prinzip, wenn du durch Oberschwaben im Auto fährst und siehst irgendwo ein Rind auf der Weide stehen, dann kann das sein, dass du grinst und sagst, irgendwann liegst du bei mir auf dem Teller.
Ja gut, geht sogar einfacher, wenn ich einen Löwenzahn sehe, dann weiß ich, okay, alles klar, wir können bei einem Löwenzahn-Gelee kochen. Ja, also das ist tatsächlich so ein bisschen in meinem Kopf, ja.
Jetzt ist der Slowfood-Gedanke dir persönlich ja sehr wichtig. Erklär mal bitte kurz, was heißt eigentlich Slowfood und wie wird diese Herangehensweise bei dir im Haus umgesetzt?
Also der Slogan von Slowfood, den wir uns in dem Sinne auch zum Herzen nehmen, ist letztendlich gut, sauber, fair, was dahinter steckt. Das heißt, am Ende möchten wir es schaffen, dass wir ein Produkt verarbeiten dürfen, das gut, sauber, fair entstanden ist, sage ich jetzt mal so sachlich, wo dann am Ende auch sein muss, dass selbst der Bauer, der es erzeugt hat, davon leben kann, wenn wir es von ihm abnehmen. Also es ist so ein bisschen diesen Kreislauf, wo wir sagen, im Januar haben wir ein Schwein bezogen, der Bauer gibt uns einen Preis vor und wir sagen, okay, weißt du was, wir schauen, dass wir im Kilo 2 Euro mehr zahlen, damit du am Ende durch diese Kalkulation als Stückel besser wegkommst und das muss irgendwie auch das Ziel sein. Also das Tier oder die Pflanze, das muss eine richtig gute Herkunft haben. Und das muss in am besten biologischer Herkunft entstehen und wir dürfen es verarbeiten. Und der Bauer muss einen gescheiten Preis dafür kriegen. Und Slow Food ist da einfach eine super Überschrift dafür, um zu sagen, hey, die schauen bestmöglichst drum, dass das auf jeden Fall funktioniert.
Und ihr bei der Verarbeitung, ihr schaut dann auch drauf, dass es entsprechend Slow Food, gibt es da dann auch einen Unterschied im Vergleich zu anderen Herstellungsmethode?
Gut, was natürlich, also klar ist beim Verarbeiten, es gibt keine Geschmacksverstärker, keine Soßenmittel, nichts, was man anrührt oder so. Das ist ganz klar, dass man nicht mit Glutamat arbeitet oder irgendwie was Convenience-mäßiges so verarbeitet, dass wir mit versteckten Produkten arbeiten. Ja, das gibt es nicht bei uns.
Jetzt hast du gesagt, die beste Herkunft, aber die ist in Oberschwabe selbstverständlich, oder?
Kann man so sagen. Ich meine, es gibt so und solche Geschichten, aber an sich haben wir hier schon ein sehr feines Sortiment und wir sind auch sehr verwöhnt, muss man sagen. Was es hier gibt, ist der Wahnsinn. Wir haben jetzt letzte Woche mit Schwarzmus gekocht, was auf der Schwäbischen Alb wächst, beziehungsweise wächst, das Getreide wächst auf der Alb und man macht dieses Mus draus und man kann es verarbeiten wie eine Polenta. Und da muss ich dann immer sagen, wow, warum haben wir die letzten Jahre mit Polenta gekocht? Wir haben Schwarzmus in Oberschwaben. Lasst es doch einfach das beziehen, da kommt am Ende ein Top-Produkt raus.
Extrem interessant zu hören. Jetzt haben wir in dieser Folge, sprechen wir ja unter anderem auch über das Thema innovativ genießen. Und jetzt haben wir ja schon gerade was Innovatives gehört. Ihr habt ja bei euch ein, wie ich finde, sehr innovatives Format eingeführt. Das heißt, Esszimmer trifft Landwirte. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Esszimmer trifft Landwirte, Abende mit unseren Erzeugern. Wir haben es ein bisschen abgewandelt im Verständnis und gesagt, das Verständnis, wir haben mal eben das als Erzeuger dann definiert und gesagt, wir möchten Events starten und das haben wir in der Vergangenheit schon mit Vereinzelten, um diese Bauern oder Jäger, was wir schon hatten, oder Winzer in Szene zu setzen. Und wir möchten jetzt eben diese Abende gestalten mit möglichst vielen Erzeugern an einem Tisch. So wird es eben passieren, dass diese ihre Produkte mitbringen und wir kochen ein Menü draus. Und zu jedem Gang spricht der Landwirt, der Erzeuger, über sein Produkt, sodass du total transparent weißt, was du auf dem Teller hast. Ja, das finde ich eine super Wert, so, den man aufrechterhalten muss. Ich dachte mir schon, das könnte eigentlich jeden Abend so sein, wenn ich zum Essen gehe und ich habe meinen Schnitzel auf dem Teller und da drüben sitzt der Landwirt und ich kann mit dem ins Gespräch kommen, wo denn eigentlich das Schwein aufgewachsen ist, was natürlich nicht funktioniert, aber am Ende möchte ich diese Reihe fortführen und immer wieder den Leuten die Chance geben, dass sie ein Produkt essen und den Landwirt dazu kennenlernen oder vielleicht auch den Braumeister oder den Winzer.
Das ist ja quasi back to the roots. Früher konnte man sich das so vorstellen, wenn ich in einem Dorfgasthof war, dann saß ja der Landwirt nebendran, der das Schwein quasi großgezogen hat. Und oftmals war es ja so, dass die Metzgerei nur die Wirtschaft angeschlossen gehabt hat und der Wirt dann quasi das Schwein selber morgens zerlegt hat.
Das ist so, ja. Nur, dass wir jetzt die Vielfalt viel größer haben und es ein bisschen schwieriger ist, das unter einen Hut zu kriegen, ja.
Auf eurer Webseite liest man, der Sinn unseres täglichen Tuns liegt darin, mit ausgesuchten Lebensmitteln handwerklich korrekt zu arbeiten und diese in kreativer Weise auf den Teller zu bringen. Was bedeutet für dich handwerklich korrektes Arbeiten im Hinblick auf die Verarbeitung von Lebensmitteln?
Hauptsächlich geht es darum zu sagen, wir kriegen Gemüse und wir kriegen Obst und wir kriegen Fleisch und wir verwerten das in unseren Speisen so, dass die Schale und die Abschnitte ihren Wert finden und nichts in der Tonne landet. Und wenn es am Ende erst Personalessen gibt oder eben gut gemacht für einen kleinen Gruß oder ein Event oder wir frieren es erstmal ein und machen einen Monat später eine Soße draus. Also das ist so für mich der Anspruch. Es darf nichts in die Tonne fallen. Manche Dinge gibt's, die wegkommen, aber das ist Sinn des täglichen Arbeitens bei uns.
Ich stelle mir das sehr innovativ vor. Ich glaube, ich muss da nachher nochmal einen Blick bei euch in die Küche reinwerfen.
Es entstehen da super Sachen. Wir haben zum Beispiel Kartoffelschalenchips gemacht. In der Corona-Zeit haben wir eine Kartoffelbox verkauft und dann haben wir die Schalen gesammelt und frittiert und gewürzt mit einem schönen Pommessalz und haben die in Tüten verpackt. Und da waren das unsere Schalen, Fritten, Chips und ja.
Eigentlich eine einfache, coole Idee. Also wenn du siehst, wie manche daheim beim Kartoffelschneider ja die halbe Kartoffel noch an der Schale dranhängen haben und so weiter, dann ist das sicher. Jetzt hast du neben Restaurant Esszimmer noch ein zweites Standbein, du hast vorher schon kurz angesprochen, den Freisitz. Erklär gerne mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was das ist und welche Philosophie hinterm Freisitz steckt.
Als wir den Freisitz eröffnet haben, war so die Idee, wie nennen wir das Kind? Es heißt Freisitz Biergarten, damit man es dann auch letztendlich versteht, aber wir wollten dieses Thema Esszimmer einfach weiterführen und eine örtliche Gegebenheit nehmen als Namen. Wir hatten schon früher mal eine Speisekammer, das war ein kleiner Foodtruck. Jetzt ist es ein Freisitz, wo man eben auch frei sitzt auf einer Hochebene mit einer eigenen Küche und es ist relativ unkompliziert da draußen. Es ist Self-Service, wie es wahrscheinlich mittlerweile immer mehr gibt in der Gastronomie. Aufgrund von Personalmangel muss man sich da eben anpassen und mit der Zeit gehen. Wir haben gesagt, okay, wir ziehen mit, wir machen den Biergarten. Die Münchner machen es schon seit Jahren und ich hole mir meine Schweinshaxe und meine Halbe vorne. Bei uns gehst du vor und holst dir einen Burger oder einen Wurstsalat oder eine schöne Bowl und ein paar Pommes, räumst danach deinen Teller selber auf. Und das funktioniert gut. Man merkt hier so ein bisschen, man muss hier mehr Erziehung leisten oder ein bisschen mehr Geduld mitbringen. Aber schlussendlich ist es für uns ein anderes Standbein und auch eine ganz andere Art von Küche, wo uns auch echt gut tut, weil man andere Gäste ranzieht und auch draußen andere Events machen kann. Mit Streetfood und mit coolen Weinabenden und so haben wir da einen schönen Ort geschaffen, wo man mit dem Radl vorbeikommen kann oder mit der Familie. Das ist ein großer Spielplatz und ein Sandkasten in Großformat, also ein Beachvolleyballplatz. Das ist ein schöner Fleck für uns.
Ich sage immer, der Oberschwabe an und für sich braucht ein bisschen länger, bis er sich für was begeistern lässt. Aber wenn, dann brennt er dafür lichterloh.
Genau. Ich sage immer, am Strand vor der Tür, aber das ist natürlich ein bisschen übertrieben formuliert.
Jetzt bist du gebürtig aus Oberschwabe, viel herumkommen. Was ist aus kulinarischer Sicht das Besondere an Oberschwaben?
Die, habe ich glaube vorher schon gesagt, die Vielfalt der Produkte und auch diese ehrliche Küche. Und da finde ich so, man entdeckt immer wieder neue Dinge, die es aber schon vor 30 Jahren gab und wo man sich dann selber fragt, warum kenne ich das noch nicht? Meist geht einem genauso, wie man in Urlaub geht und bestellt sich da ein paar feine Sachen und ist dann überrascht, was die Küche dort kann. Und so geht es mir eigentlich relativ oft hier in der eigenen Heimat, dass ich doch immer noch Dinge entdecke, wo aber auch, wo ich sagen muss, die Bauern sind das sehr hinterher mittlerweile. Wo natürlich wieder alte Tomatensorten kultiviert werden, die einen begeistern. Kartoffelsorten, unser Bauer Heini baut jetzt Artischocken an. Das sind alles so Dinge, die die Region sehr spannend machen.
Und was verstehst du unter ehrlicher Küche?
Unter ehrlicher Küche, dass der Gast, der hier essen geht, weiß, dass was hier passiert kein Humbug ist und nicht verarscht wird im Endeffekt. Und dass auf der Karte steht, was passiert und was kommt. Und wir einfach keine Convenience-Küche betreiben.
Gibt es für dich ein typisches oberschwäbisches Gericht, vielleicht auch ein Gebäck, das du mit Oberschwaben verbindest und das vielleicht auch deine kulinarische Wurzeln geprägt hat?
Der Rebraten mit Spätzle und Preiselbier von meiner Mom auf jeden Fall. Also ich bin mit Wild aufgewachsen viel und der Rebraten war so das Sonntagsgericht. Und ich liebe Wild über alles. Und ich bin auch sehr dankbar darum, dass wir selbst in Zeiten wie Sommer, wo es 28 Grad hat, wir wild auf die Karte kriegen, weil da auch die Jagd ist. Und man muss die Leute nur dorthin bringen, zu sagen, hey, es gibt auch im Sommer Wild, nicht im Herbst zu Kürbis. Also Rehbraten ist für mich ein absolutes Highlight. Aber es hat sich natürlich auch ausgeweitet. Also es gibt natürlich mittlerweile Dinge. Ich bin Sushi-Fan, ich mag japanische Küche, Pasta geht immer, hausgemachte Ravioli. Aber der Ursprung ist schon die Küche von der Mama.
Und nun darf Angela Abler heilig erklären, was kulinarische Landschaftsgestalter sind. Auf ihrem Biohof Fruchtbares in der Nähe von Botneck erfährt Thomas Strobel mehr, was hinter der Firma Cabo zehrt und dem Konzept von Fruchtbares steht, ihrer Marke und ihrer Vision, mit der Angela Gäste und Einheimische begeistern möchte.
Wir treffen uns heute in der Nähe von Botnek auf eurem Biohof mitten zwischen Wiesen und Wäldern. Wir sitzen in eurer gemütlichen Wohnküche, die ihr auch Besuchern öffnet, und haben einen herrlichen Blick auf euren Permakulturgarten. Erzähl doch mal ein bisschen, wie seid ihr zu diesem Hof hier in Botnek gekommen und was macht ihr hier in Botnek?
Ja, mein Mann ist hier aufgewachsen. Der Hof ist schon in vierter Generation im Familienbesitz. Ich bin auch schon richtig, richtig lange mit ihm hier mit dabei. Und wir haben uns dem Thema der Vielfalt verschrieben. Vielfalt in allen Facetten nenne ich das immer. Und wenn es dich interessiert, erkläre ich das gerade, was das überhaupt bedeutet.
Alles, was du erzählen willst.
Genau, wir bewirtschaften unseren Biobetrieb einerseits nach den Biorichtlinien und nach den Wasserschutzrichtlinien. Wir haben hier auf dem Betrieb eine Sondersituation, dass noch eine Hauptquelle eines großen Wasserverbandes hier ist. Und das ist ja dann in der Bewirtschaftung noch mehr als Bio. Das heißt, wir befassen uns nicht nur mit dem Thema Bio, sondern auch mit dem Thema Wasser. Und Wasser ist untrennbar mit Boden verbunden, also auch mit Boden. Dazu haben wir drei Säulen. Wir haben einerseits eine Firma, da geht es um die Gesundung von Böden und die CO2-Speicherung darin durch die Atmosphäre, dass da CO2 entzogen wird, in gesunden, humusreichen Böden dann gespeichert wird, gebunden wird. Also es ist ein Klimathema, ein landwirtschaftliches Thema und ein Klimathema. Selber leben wir das auch hier auf dem Biobetrieb. Und dann haben wir hier jetzt ja Fruchtbares noch, das ist nachgelagert. Hier geht es um die Pflanzen- und Ernährungsvielfalt. Es begleitet uns eigentlich immer das Thema der Vielfalt in den Böden, die Bakterienwelt auf den Böden, die Pflanzenvielfalt auf den Tischen, die Ernährungsvielfalt. Und auf dem Hof haben wir für uns beschlossen, wollen wir eine soziale Vielfalt. Und das kann ich jetzt nachher gern näher erläutern, aber es ist so der rote Faden bei uns.
Ich habe bei der Vorbereitung auf eurer Homepage gelesen, wir sind kulinarische Landschaftsgestalter und Landschaftserhalter. Erklär doch mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie das gemeint ist.
Da muss man erstmal ein bisschen, das klingt nach und drüber nachdenken. Da habe ich auch lange nachgedacht, bis ich das in so zwei Wörtern hatte. Kulinarische Landschaftsgestalter im Sinne von, wir zeigen mit unserem Kochstudio und unserem Tagungs- und Feierort, wie wir Produkte, die hier bei uns in der Region auf gesunden, humusreichen Böden wachsen, wie wir die einfach oft in einem ganz anderen Kontext sehen können. Das heißt, wir wollen möglichst CO2-neutral kochen für die Gäste, mit möglichst wenig Verpackung, möglichst wenig Transport. Einfach ein Kochen, ein Menü, das all diese Themen beinhaltet und einfach zeigt, wie kreativ eigentlich unsere Produkte in unserer Region, die hier wachsen, einfach in Szene gesetzt werden können. Und das ist manchmal ganz einfach. Da kommen dann einfach die Blüten kommen ins Müsli, die Kräuter in die Kekse und das Gemüse kommt in die Marmelade. Also wir denken einfach Dinge anders, um möglichst regional zu kochen und noch einen Schritt weiter zu gehen, um möglichst nährstoffdichte Rohstoffe zu ernten von humusreichen Böden, die hier sind, und das in die Lebensmittel zu bringen.
Angela, ich habe gelesen, dich begeistern die vielfältige Parallele und feine Nuance des Immunsystems eines Bodens und dem von uns Menschen. Gibt es Parallele zwischen dem Immunsystem vom Boden und vom Mensch?
Ja, also das ist ganz faszinierend, die Frage, und schwierig, ein paar wenige Sätze zu fassen. Ich versuche es aber. Im Boden gibt es ganz, ganz viele Mikroorganismen und Bakterien. Wenn man sich vorstellt, in einem Teelöffel Erde sind eine Milliarde Bakterien. Es sind noch nicht mal annähernd alle erforscht. Wenn diese durch die richtige regenerative Arbeitsweise gefüttert werden, diese Bakterien, dann gehen diese Stoffe in die Wurzel der Pflanze. Das Immunsystem des Bodens sitzt an der Wurzel der Pflanze. Und es ist so, dass wenn ich jetzt, wenn die Pflanze nur aus der Kraft zum Beispiel von Kunstdünger oder einfach Dünger ernährt wird, dann muss sich die Pflanze gar nicht anstrengen. Sie wächst. Wenn sie aber aus eigener Kraft wachsen muss, dann wurzelt sie tief und gelangt an die Bodenorganismen. Die werden quasi mitgefüttert. Es ist ein Geben und ein Nehmen im Boden. Das stärkt die Widerstandskraft der Pflanze. Und diese Widerstandskraft kommt im Mikrobiom beim Mensch an. Und das verdeutlicht vielleicht, wie wichtig es ist, was wir essen. Wo kommen unsere Rohstoffe her, die pflanzlichen? Denn unser Mikrobiom beim Mensch im Darm muss auch gefüttert werden. Hier sind Billionen Bakterien. Und wenn wir zu einseitig uns ernähren oder zu nährstoffarm, mit den falschen Rohstoffen bilden sich ganz viele gute Bakterien zurück. Und der Körper kompensiert es eine gewisse Zeit und dann sagt er, jetzt habe ich Allergie oder Unverträglichkeit. Wir sind eine Gesellschaft, wir wissen es alle. Wir leiden unter vielerlei Dingen. Und mich fasziniert einfach dieser Zusammenhang von diesen nährstoffdichten Pflanzen, die für unsere Ernährung so wichtig sind. Genau, und kulinarische Landschaftsgestalter, das war ja das zweite Wort in der Frage. Das ist einfach unser Ansatz. Wir schauen, was wächst denn hier bei uns in der Region Oberschwaben auf möglichst humusreichen Böden und wie können wir das überhaupt kreativ verarbeiten, sodass wir möglichst frei sind von Transportverpackung. Das heißt, wir denken Dinge einfach neu. Wir bringen die Blüten ins Müsli, die Kräuter in die Kekse. Wir machen aus Gemüse Marmelade und versuchen einfach, eine Ernährungssouveränität auch für unsere Region herzustellen. Denn eigentlich haben wir alles. Wir müssen nur kreativ werden.
Jetzt hast du vorher gesagt, man muss den Boden gesund erhalten. Was tut ihr, um den Boden gesund zu erhalten?
Da gibt es ganz vielfältige Maßnahmen, um den Boden gesund zu halten. Ein Beispiel wäre nie wieder einen blanken Boden. Wenn Sie übers Land fahren und Sie sehen einen blanken Boden, dann ist es für die Bodenwelt, für die Bodenorganismen einfach schlecht. Es wäre, wie wenn wir uns ungeschützt 24 Stunden in die Sonne stellen. Also immer dauerbegrünen. Dann eine Bearbeitung nicht tiefer als 10 Zentimeter. Dann einfach Pflanzen mit Zwischensaaten abwechseln. Die eine Pflanze gibt dem Boden, die andere nimmt. Und so gibt es ganz viele verschiedene Maßnahmen, die man da ergreifen kann.
Und jetzt würde mich noch interessieren, welches ist deine Lieblingsgemüsemarmelade?
Meine Lieblingsgemüsemarmelade, da muss ich jetzt nachdenken, welche mag sie eigentlich alle. Aber ich glaube, die aus Kohlräbchen mit Birnen und Sekt.
Oh, hört sich spannend an. Also ja. Ich glaube, das ist ein völlig anderes Frühstück, wie man es sich bisher vorgestellt hat.
Ja, ich finde das auch spannend, weil es war am Anfang doch mutig, das überhaupt den Gästen zu servieren. Und inzwischen ist bei uns kaum noch jemand eine klassische Marmelade, weil die gibt es ja sonst. Die hat man dann selber.
Die kriegt man ja überall, die klassische. Genau. Also. Du sagst, durch den richtigen Konsum können wir zum CO2-reduzierten Handel beitragen. Ihr achtet unter anderem schon lange drauf, nichts mehr aus Plastik zu kaufen. Erzähl doch mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie hat das angefangen und wie habt ihr das umgesetzt? Ich könnte mir vorstellen, gerade im Alltag mit Kindern ist das wahnsinnig schwierig oder funktioniert das?
Also wir als Familie machen das schon seit, ich glaube, also wirklich 20 Jahren mindestens. Und ich würde sagen, das ist ein ganz langer Prozess. Man darf das nicht zu streng und zu schnell angehen, weil sonst hält man nicht durch. Und es ist einfach so, dass wir bei jeder Kaufentscheidung uns kurz innehalten und fragen, gibt es das auch anders? Und das dauert einfach, weil man braucht sehr viel Recherchezeit. Und ich glaube, das muss man sich auch geben, die Zeit. Und mit den Gästen hier, mit unserem kulinarischen Ort für Tagungen und Feiern, haben wir gesagt, wir sind eine kleine individuelle Gastronomie. Wir können und müssen es sogar anders machen. Hier setzen wir auf Vertrauen. Vertrauen heißt, der Gast, die Tagung, das Unternehmen oder der Herr Meier bucht bei uns eine Tagung oder eine Feier und wir führen ein Gespräch über den Stil der Veranstaltungen, über Unverträglichkeiten oder besondere Wünsche und fragen dann, ob wir nicht das Vertrauen bekommen, dass wir für den Gast wählen dürfen. Der Gast ist erstmal verwundert und fragt ja, warum. Und dann kann ich sagen, nur eine nachhaltige Küche ist nur eine Küche, die frei ist. Das heißt, ich kann nur dann nachhaltig kochen, wenn ich frei entscheiden kann, was kann ich jetzt, welchem Landwirt in diesem Moment, was muss ich dem Landwirt sogar in diesem Moment abkaufen, um ihm mitzuhelfen, dass die Landwirtschaft einfach auch gute finanzielle Ausgleich hat. Und des Weiteren ist es so, habe ich festgestellt, heute in der Gastronomie, entweder habe ich gar keinen Koch oder ich habe einen glücklichen Koch. Und einen glücklichen Koch habe ich nur, wenn auch der Koch die Freiheit bekommt, wenn er also nicht 7 Tage die Woche dieselben Gerichte kocht, sondern wenn er auch frei und kreativ sein darf. Und ich bin selber überrascht, die Gäste gehen dieses Konzept voll und ganz mit. Und inzwischen sind wir so weit, dass 100% aller Tagungen, die bei uns sind, auf unserem Biohof, nicht wissen, was sie essen. Und bei den Feiern, würde ich sagen, sind wir schon bei gut 98% und inzwischen sogar bei Hochzeiten, die sagen, kocht doch einfach, was ihr wollt. Wir gehen ins Vertrauen.
In dieser Folge sprechen wir ganz viel über das Thema innovativ genießen. Ihr seid in viele Bereiche sehr innovativ unterwegs. Ihr arbeitet hier mit regionale und saisonale Zutaten. Angela, eins deiner Lieblingsgerichte ist das sogenannte Brennnessel Gomasio. Erzähl doch mal, was ist es und wie wird es hergestellt und natürlich auch, wie schmeckt es überhaupt?
Also Brennnessel Gomasio ist erstmal eine Würzmischung, von dem her kein vollständiges Gericht. Ich liebe das so, wie ich vieles andere auch liebe. Ich kann mich da gar nicht entscheiden, aber ich finde die Brennnessel einfach auch hochinteressant. Ich beschäftige mich schon seit über 20 Jahren mit Kräuter und koche sehr viel damit und setze es auch bei Krankheiten ein auf dem Hof in der Familie. Und die Brennnessel ist einfach, die gehört zu Oberschwaben. Und ich finde sie faszinierend, weil es ist eine ganz alte, wertvolle Heilpflanze. Sie wurzelt sehr tief, also bildet sie Humus. Das heißt, sie ist gut fürs Klima. Und sie kann so unglaublich viel. Die Blätter wirken blutreinigend, blutbildend. Also ganz anders würde er bringen Kalium wie der Brennnesselsamen, der ab August dann an der Brennnessel hängt und zu ernten ist. Der Brennnesselsamen, der ist ja so unglaublich kraftspendend. Man muss sich überlegen, ein schwieriger Vergleich, aber ich finde ihn trotzdem ganz nett. Im 17. Jahrhundert hat man die Pferde, die das Festlegen hatten nach einem langen Arbeitsleben, hat man die mit Brennnesselsamen auf die Beine gebracht. Und das wird einfach total unterschätzt, weil es bei Frauen auch wieder anders wirkt, hormonausgleichend. Die Frauen kriegen volles Haar, das gefällt uns Frauen. Bei Männern wirkt es wieder ganz anders. Und es ist einfach faszinierend, was die Pflanze kann. Und das Gomasio ist mit geröstetem Sesam eine Würzmischung, die einfach viele Gerichte adelt. Also ein tolles Süppchen mit Gomasio drauf oder einfach nur ein schlichtes Butterbrot. Und anstatt Wurst oder Käse auch mal klimafreundlich, nur Brennnessel-Gomasio schmeckt köstlich oder auch Salaten. Also man kann einfach unglaublich viel damit machen.
Angela, wenn ich jetzt als Gast im Oberschwaber bin, dann kann ich zu euch in Hoflader kommen und dort tolle, leckere, regionale Bioprodukte kaufen und verschiedene andere Angebote wahrnehmen. Was schlägst du vor? Was sollte man sich, wenn man nach Oberschwaber kommt, nicht entgehen lassen?
Bei uns auf dem Hof jetzt? Ein Besuch, egal ob mit dem Unternehmen, also als Tagung, die hier den ganzen Tag alle Mahlzeiten sind. Eine gute Tagung fängt für mich mit einem guten Bauchgefühl an. Das wird total unterschätzt, was Ernährung bei einer Tagung positiv sich auswirken kann. Oder aber eine tolle Feier im Kochstudio, in den Räumen, im Wohnzimmer, im großen Garten. Wir machen viele Landpartietafeln unter freiem Himmel im Garten oder im Hof mit blauen gusseisernen Töpfen. Das ist einfach ein Familienessen, sehr gesellig, sehr, sehr bunt, sehr nährstoffreich. Oder einen Geschenkkorb abholen, fände ich auch eine schöne Idee. Wir liefern Geschenkkörbe aus oder einfach nur auf dem Café vorbeikommen.
Ihr lebt hier sehr ländlich und ist doch nicht weit zu lebendigen Kleinstädten wie zum Beispiel Ravensburg oder Wanger. Was macht aus deiner Sicht die Region Oberschwabe aus? Ist die Kombination aus Stadt und Natur? Sind es die Menschen? Was ist es? Was glaubst du?
Für mich ist es absolut die Landschaft drumherum. Weder Dorf noch Stadt ist für mich ausschlaggebend, sondern diese unvergleichliche Landschaft mit den vielen Hügeln und vor allem dem Streuobst. Ich habe mein Herz an die Streuobstbäume verloren, weil sie einfach eine unglaubliche Augenweide sind. Auch wieder für die Arten unglaublich wichtig, für die Böden unglaublich wichtig. Also da spielen immer mehrere Themen hinein. Aber für mich ist eindeutig die Landschaft hier. Die Menschen, die sind hier sowieso einfach bodenständig, trotzdem modern und sehr pragmatisch, stelle ich fest. Das finde ich toll.
Noch mehr Infos zu unserer Region gibt es auch auf oberschwaben-tourismus.de. Und dort gibt es auch alle Podcast-Folgen nochmal zum Nachhören.
Das Podcastle. Der offizielle Podcast der Oberschwaben Tourismus GmbH. Mehr Infos gibt's unter oberschwaben-tourismus.de.